Hallo, liebe Hörerschaft und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Verkehrte Welt. Wer von euch war schon einmal in einem indischen Restaurant essen? Da gehen jetzt bestimmt viele Hände hoch. Und ihr habt dort sicher bemerkt, dass Vegetarier und Veganer hier nicht zu kurz kommen und ebenso wie Menschen, die Fleisch essen möchten, eine große Auswahl haben. Wie ist das also mit der fleischfreien Ernährung in Indien? Wie verbreitet ist sie? Genau darum wird es in unserer heutigen Folge gehen. Wir werden uns heute mit dem Vorurteil beschäftigen. Und in Indien sind sie doch alle vegetarisch, oder? Schauen wir uns dazu einmal ein paar Hindu-Schriften an. In einer Gruppe an frühen Schriften, den Brahmanas, aus der Zeit zwischen 800 und 500 vor Christus, findet sich die Idee, dass die Menschen nach ihrem Tod in ein Jenseits geboren werden. Und dort sind alle Umstände gegenteilig zum Diesseits. Also werde ich im Jenseits von dem Tier verspeist, das ich im Diesseits verzehrt habe. In der Brihadaranyaka Upanishad, die zwischen dem 9. und 6. vorchristlichen Jahrhundert verfasst wurde, ist das Verlangen nach Fleisch das Problematische, nicht das Töten des Tiers an sich. Denn dieses Verlangen begünstigt eine Wiedergeburt, die ja unerwünscht ist, da man aus dem Geburtenkreislauf austreten will. Und im Manusmriti, dessen Entstehung auf 200 vor bis 200 nach Christus datiert wird, ist den Priestern der Konsum von Fleisch nur im vedischen Opfer erlaubt, im Alltag nicht. Ein solches Ritual folgt Anweisungen aus den Veden, den ältesten hinduistischen Schriften. Es soll die Götter speisen und beschenken, zum Beispiel eben mit einem Tieropfer. Dadurch soll die Ordnung der Welt, das Wohlwollen der Götter gegenüber den Menschen und der menschliche Wohlstand sichergestellt werden. Auch im Mahabharata, einem großen indischen Epos aus dem Zeitraum von 400 vor bis 400 nach Christus, wird von Fleischkonsum abgeraten, außer während des vedischen Opfers. Allerdings ist hier die Begründung das Konzept der Gewaltlosigkeit, Ahimsa. Das ist eine Tugend, die zu gutem Ansehen und spirituellem Fortschritt führt. Okay, den frühen Begründungen im Hinduismus ist also gemeinsam, dass sie nicht auf Ethik fußen, sondern darauf, dass man sein eigenes Wohlergehen im Jenseits oder seinen spirituellen Fortschritt sicherstellen möchte. Erst später wird der Vegetarismus zunehmend mit Ahimsa, also Gewaltlosigkeit, begründet, was man durchaus als moralisch-ethisch, aber auch als spirituell motiviertes Konzept sehen kann. Manchmal findet man auch die Begründung, dass der Tod ein Tier religiös unrein gemacht hat. Ethnologische Theorien erklären das weniger mit der bakteriellen Unreinheit eines Kadavers, als vielmehr damit, dass Entitäten, die Grenzen überschreiten, in vielen Kulturen als unrein gelten. Und hier wurde ja die Schwelle von lebendig zu tot überschritten. Man muss auch erwähnen, dass manche Tiere als reiner gelten als andere. Und je unreiner das Tier ist, das jemand verzehrt, desto niedriger sein Ansehen. Ziegen oder Schafe gelten als reiner als Geflügel und Schwein. Und Kuhfleisch hat eine Sonderrolle, dessen Verzehr sollten Hindus sowieso vermeiden. Wenn ihr über die Bedeutung der Kuh in Indien noch mehr wissen wollt, dann hört uns gern unsere diesbezügliche Verkehrte Weltfolge an. Also, während fleischfreie Ernährung in Europa eher die Assoziation mit Mitgefühl für Tiere, gesunder Ernährung und Klimabewusstsein hat, sind in Indien meist die Auswirkungen auf den eigenen spirituellen Weg, den sozialen Status und die angenommene Reinheit wichtiger. Natürlich nicht bei allen, es gibt auch Menschen, die wegen des Tierwohls vegetarisch essen. Entweder aus eigener Motivation oder weil ihr Glaube sie dafür sensibilisiert hat. Wie immer dürfen ein paar Zahlen nicht fehlen. Allerdings, wir haben unterschiedliche Zahlen gefunden. Laut einer Studie von 2019 bis 2020 verstehen sich 39% der erwachsenen Inderinnen und Inder als komplett vegetarisch. Eine andere Quelle, ein 2018 veröffentlichter BBC-Artikel, stützt sich auf drei verschiedene Studien und nennt 23-37%. Gibt aber zu bedenken, dass man aufgrund des, Zitat, sozialen und politischen Druckes besser von nur 20% ausgehen sollte. Um nicht mit Zahlen um uns zu werfen, die vermutlich gar nicht genau sind, fassen wir nun nur einmal die Tendenzen der von 2019 bis 2020 durchgeführten Studie des PEW Research Centers zusammen. Ein Großteil der erwachsenen indischen Bevölkerung hält sich in ihrem Fleischkonsum zurück, verzichtet aber nicht komplett. Und bezogen auf die Religionen kann man sagen, dass die meisten Jainas vegetarisch sind und auch große Teile der Sikhs. Bei den Hindus sind es ein bisschen weniger als die Hälfte. Und bei den Muslimen und Christen ist es eher nur ein kleiner Teil. Dass die Anzahl der Vegetarier unter den Jainas so hoch ist, liegt daran, dass sie sehr strikt bezüglich Ahimsa sind, also der Gewaltlosigkeit. Vegetarisch zu sein bedeutet hierbei auch, kein Wurzelgemüse zu essen, wie Ingwer, Knoblauch oder Kartoffeln, um Insekten und Pflanzen beim Ernten aus der Erde nicht zu schaden. Bei den Hindus werden Zwiebeln und Knoblauch manchmal als nicht vegetarisch bezeichnet. Das hat etwas mit Ayurveda zu tun. Denn hier werden sämtliche Lebensmittel anhand ihrer Eigenschaften in drei Gruppen aufgeteilt. Und der Gruppe, der auch Zwiebel und Knoblauch angehören, wird nachgesagt, sie mache träge, erhöhe Temperament, Wut und sexuelles Begehren. Daher sind diese Lebensmittel für Asketen und Brahmanen tabu, genauso wie Fleisch. Und bei manchen bengalischen Brahmanen gilt Masur Dal, die rote Linse, nicht als vegetarisch. Grund hierfür ist ein Mythos. In diesem wird Kamadhenu von einem König gestohlen. Kamadhenu ist ein mythologisches Wesen, das eine ähnliche Gestalt wie eine Kuh hat und Wünsche gewährt. Bei ihrer Entführung blutete sie und überall dort, wo ein Blutstropfen von ihr gefallen ist, wuchs eine Masur-Dal-Pflanze. Somit gelten die roten Linsen bei manchen bengalischen Brahmanen also als nicht vegetarisch. Was hierbei aber auffällt? Trotz vieler komplexer Nahrungsgebote gibt es so etwas wie vegane Ernährung eigentlich kaum. Das hat wieder mit dem hohen Status der Kuh zu tun. Während ihr Fleisch verboten ist, sind die Produkte ihrer Milch populär. Und deren Verzehr wird sogar von manchen als Wille Gottes gesehen. Denn laut ihnen ist es die göttliche Aufgabe von Kühen, dem Menschen mit ihren Produkten zu dienen. Außerdem wurden und werden Milchprodukte in vedischen Ritualen verwendet und ihnen wird eine religiös reinigende Kraft nachgesagt. So, wichtig zu erwähnen ist aber auch, dass die Vegetarismusvorschriften erstmal nur für die Priesterkaste gelten. Denn hier spielt religiöse Reinheit eine größere Rolle und wie schon erwähnt gilt Fleisch als unrein. Mit Vegetarismus können sie also ihren Status erhalten. Und daraus folgt auch eine Möglichkeit für die Nichtpriesterkasten, sich anzupassen und so im Ansehen aufzusteigen. Bestes Beispiel hierfür? Premierminister Modi, der nicht aus einer Priesterkaste stammt, inszeniert sich sehr prominent mit seinem Vegetarismus und nutzt das assoziierte Prestige. Ja, und das hat dann natürlich auch eine Kehrseite. Die Vegetarismuserwartung der Hindu-Mehrheitsgesellschaft hat dann Auswirkungen auf die, die sich nicht daran halten und führt zu einer Abwertung unterprivilegierter Gruppen, welche gewöhnlich Fleisch essen. Ein Beispiel, wie traditionelle Hindu-Eliten ihre Essensnormen durchsetzten, ist die Zwangsschließung von Metzgereien während hinduistischen Feierlichkeiten. Ein prominenter Fall ereignete sich im Januar, als Premierminister Modi den großen Ram-Tempel einweihte, der auf den Überresten der von militanten Hindu-Nationalisten abgerissenen Moschee in Ayodhya errichtet wird. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, hört euch gerne nochmal unsere zweite Folge an. Nun, um diesen vermeintlich heiligen Anlass zu ehren, erließen die BJP-geführten Regierungen einiger Bundesstaaten Einschränkungen gegenüber aus ihrer Sicht unreinem Verhalten. Neben dem Verkauf von Alkohol wurde oftmals auch der Verkauf von Fleisch untersagt und Schlachthäuser geschlossen. Ja, nicht so toll für Menschen, deren Lebensunterhalt davon abhängt. Ein weiteres Beispiel. Es gibt zahlreiche Programme in Indien, in denen Kinder in den Schulen zu essen bekommen. Auch hier ist die Ernährung meist vegetarisch, aber Eier, die eigentlich billig und gut für die frühkindliche Entwicklung geeignet wären, stehen deshalb in einigen Bundesstaaten nicht auf dem Speiseplan, denn sie gelten manchmal nicht als vegetarisch. Ja, bei gesellschaftlichen Gruppen, welche traditionell Fleisch konsumieren, entsteht also zunehmend die Befürchtung einer gesellschaftlichen Stigmatisierung. So erregte Anfang des Jahres der indische Essenslieferdienst Zomato Aufsehen durch ein Pure-Veg-Angebot. Die Idee? Pure-Veg-Fahrer sollen grüne Uniformen tragen, die sich deutlich vom normalen Rot der Firma absetzen. Dadurch würde symbolisiert, dass sie nur Essen aus rein vegetarischen Restaurants liefern. Soweit so gut. Ein bisschen Veg-Washing sozusagen, aber kein Problem, oder? Ganz im Gegenteil. Es gab viel Kritik für diesen Ansatz. Denn Pure Veg bezieht sich, wie gesagt, auf mehr als das Essen. Menschen, die viel Wert auf ihren vermeintlich reineren oder höheren Kastenstatus legen, bestehen zum Beispiel auch auf getrennten Kochutensilien. Das Bestellen vegetarischen Essens oder aus Pure-Veg-Etablissements wäre ja auch ohne eine separate Flotte möglich. Der entscheidende Unterschied bei einer Trennung wäre aber, dass keine Verunreinigung durch gemeinsamen Transport in denselben Kisten stattfinden könnte. Und ja, dadurch würde die Kastenhierarchie noch einmal sichtbarer werden und das Standardangebot steche als vermeintlich unreiner hervor. Eine Stigmatisierung der Fleischfahrer wurde befürchtet. Im Internet wiesen zahlreiche Kunden darauf hin, dass sie bereits oft genug für den Konsum von Fleisch stigmatisiert würden. Zudem sind gerade Wohnblöcke der Oberschicht in den Städten oft nach religiösen Normen organisiert. Es könnte also Probleme geben, wenn mein streng vegetarischer Vermieter erfährt, dass ich Chicken Biryani bestellt habe, welches mit dem falschen Lieferdienst kommt. Letztlich wurde die Idee aufgrund des sozialen Konfliktpotenzials verworfen. Der Fall bringt dabei gut zum Ausdruck, wie sich besonders Minderheiten und Hindus mit vermeintlich niedrigem Kastenstatus für ihre Essenskultur gegängelt und bedroht fühlen. Um gegen die Gewalt des Kastensystems und die Erhaltung von dessen Hierarchie durch einen aufgezwungenen, vermeintlich reineren Vegetarismus zu demonstrieren, formiert sich aber auch Widerstand. So versuchten studentische Gruppen, sogenannte Rindfleischverzehrfeste zu organisieren, um gegen die Diskriminierung des Fleischkonsums vermeintlich niedrigkastiger Gruppen zu demonstrieren. Allerdings wurden diese Treffen von Polizei und hindu-nationalistischen Bürgerwehren gestört und gerichtlich verboten. Aber auch die Opposition hat sich dem Thema angenommen. Um dem aggressiven Vegetarismus der BJP etwas entgegenzusetzen, traf sich Oppositionspolitiker Rahul Gandhi mit seinem Verbündeten Lalu Yadav, der besonders bei vermeintlich niedrigkastigen Wählern beliebt ist. Die beiden aßen gemeinsam Fleisch. Dies wurde besonders von denen positiv bewertet, welche sich von der Politik der BJP zunehmend ausgegrenzt fühlen. Ich fasse also noch einmal zusammen. Ja, Vegetarismus ist in Indien alles andere als ein Fremdwort. Allerdings sind die Gründe dafür meist andere als in Europa. Tierwohl und Klimabewusstsein spielen eine geringere Rolle als religiöse Vorschriften und Statuserhalt. Problematisch wird es dann, wenn der Fleischverzicht mit einer Degradierung von Gruppen einhergeht, die nicht vegetarisch leben. Das war's dann auch schon wieder für heute. Schaut gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei oder hört euch unsere letzte Hauptfolge an. Da sprechen Matthias und Nathalie nämlich über die Wahlergebnisse. Also dann, bis zum nächsten Mal! Diese Folge wurde geschrieben von Emanuel Ziegler, David Weiß und Deborah Sinner.